Liebe Hörerinnen und Hörer bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, welches der 10 Gebote fällt Ihnen persönlich eigentlich besonders schwer? Wenn Leute sagen, dass sie die Beichte nicht besuchen, weil sie ja niemanden umgebracht haben, dann sagt das schon viel darüber aus, in welchen Bereichen wir häufiger mit uns und anderen zu kämpfen haben als in anderen. Getötet haben wohl die wenigsten von uns, aber Eifersucht, Neid und Unfriede erleben wir immer wieder. Und nicht immer sind nur die anderen dafür verantwortlich. Nachbarn oder Kollegen, mit denen man sich streitet, kann man dabei meist sehr wirkungsvoll aus dem Weg gehen. Aber bei Familienangehörigen ist das oft unmöglich. Das Gebot aus Exodus Kapitel 20, Vers 12, seinen Vater und seine Mutter zu ehren, damit man lange lebt in dem Land, das Gott, der Herr, dir gibt, ist tatsächlich eine tägliche Herausforderung. Unser Verhalten gegenüber unseren Angehörigen und typische Konflikte im Familienleben wollen wir heute in dieser Katechismusreihe einmal ganz praktisch mit einem katholischen Ehepaar betrachten, das uns auch gute Ratschläge geben kann, mit diesen Schwierigkeiten fertig zu werden. Ich freue mich sehr, dass heute Maria und Josef Grandi, Mitglieder der Schönstadtbewegung aus Rehling, bei uns zu Gast sind. Grüß Gott und herzlich willkommen, Herr und Frau Grandi.
Grüß Gott. Grüß Gott.
Frau Grandi, Sie sind in der Schönstadtbewegung tätig. Wie kamen Sie als Ehepaar denn auf die Idee, sich dieser Bewegung anzuschließen? Und was bedeutet das für Ihr Familienleben?
Ein befreundetes Ehepaar war bei der Schönstadt-Familienbewegung. Wir waren damals noch nicht verheiratet. Bei Besuchen gefiel uns der achtsame Umgang der Eltern mit ihren kleinen Kindern. Nach einigen Jahren fragten wir nach, ob wir in ihre Familiengruppe kommen dürften. Und wir besuchten dann Tagungen hier im Allgäu, in Schönstadt, auf dem Berg, in Memhölz. Uns gefiel, dass Ehe in Schönstadt ganz groß gesehen wird. Und wir nahmen immer für uns persönlich Anregungen mit, an denen wir wachsen konnten und können. Denn wir gehen auch heute noch hin.
Herr Grandi, die Liebe zwischen Eltern und Kindern ist nicht nur in der Schönstadtbewegung ein wichtiges Thema, sondern auch im Katechismus selbstverständlich. Im Katechismus Nummer 2214 heißt es über die Pflichten der Familienmitglieder, dass die Achtung der Kinder vor Vater und Mutter aus einer natürlichen Zuneigung erwächst. Immer wieder erleben Eltern aber, dass die Kinder sich im Laufe der Pubertät von ihnen distanzieren und manchmal auch den Kontakt für immer abbrechen. Wie kann es denn überhaupt dazu kommen?
Eine Zuneigung zwischen Kindern und Eltern setzt bei Kindern zuerst einen kontinuierlichen Kontakt zwischen den Eltern und Kindern voraus. Und wenn dann dieser Kontakt in ein Vertrauensverhältnis mündet, oder sagen wir, dass eine Bindung entsteht, dann kann eine Zuneigung entstehen. Wenn diese Zuneigung einmal aufgebaut ist, dann wird sie meist auch Bestand haben, auch in späteren Jahren. Wenn die Kinder außer Haus sind, und dieser Kontakt nicht mehr so häufig ist. Ein Vertrauensverhältnis kann aber nur aufgebaut werden, wenn der Umgang miteinander von gegenseitigem Respekt und Achtung getragen ist. Ich als Eltern nehme mein Kind, auch wenn es noch klein ist, ernst. Ich habe Zeit für die kleine Persönlichkeit, wenn sie meinen Rat oder Unterstützung braucht. Ich lasse diese kleine Persönlichkeit aber auch selbstständig agieren, wenn ich sehe, dass es für die Entwicklung notwendig ist. Dass der Kontakt im Lauf der Pubertät lockerer wird, ist natürlich und hängt mit der beginnenden Abnabelung von den Eltern ab. Dass die Kinder den Kontakt zu den Eltern vollständig abbrechen oder dauerhaft abbrechen, da ist etwas schiefgelaufen, da ist das Vertrauensverhältnis gestört, da ist meistens der Respekt und die Zuneigung, oder gebrauchen wir wieder das Wort Bindung, zu den Kindern nicht mehr vorhanden. Da ist die offene und ehrliche Atmosphäre zwischen Eltern und Kindern nicht mehr gegeben. Da haben die Kinder vielleicht auch den Eindruck, dass sie den Eltern egal sind. Auch in schwierigen Situationen müssen die Eltern mit den Kindern im Gespräch bleiben und die Kinder müssen das Gefühl haben, dass sie angenommen sind. Eine uns bekannte Frau sagte einmal zu ihren Kindern, als es offensichtlich schwierig wurde, egal was ist, Die Tür eures Elternhauses steht euch immer offen. Wenn für die Kinder dieses Gefühl da ist, ich kann auch in meinen schwierigen Situationen kommen, auch wenn ich Mist gebaut habe, dann wird dieser Kontakt nicht abbrechen.
Oft sind es auch die Eltern, die den Kindern gar nicht die Liebe geben, die sie verdient haben. In den Medien hören wir ja immer wieder von vernachlässigten und misshandelten Kindern. Oft ist den Eltern dann nicht einmal bewusst, was sie ihren Kindern antun. Sie haben offenbar gar kein intuitives Gespür dafür, was Kinder wirklich brauchen. Muss man also Familie sein nicht erst auf beiden Seiten sehr mühsam lernen?
Ja, das muss man lernen und das kann man lernen. Zuerst einmal im Umgang mit dem Ehepartner. Wenn ich meinem Ehepartner Wertschätzung entgegenbringe, dann werde ich dies wahrscheinlich auch gegenüber meinen Kindern tun. Wenn ich meinen Ehepartner vernachlässige, mich nicht um ihn kümmere, wenn er mich braucht, ihm nicht die Wertschätzung zeige, die er verdient, dann werde ich mich auch um meine Kinder nicht kümmern. Deswegen ist der Brautstand eine wichtige Lernphase für die Ehe. Eine Lernphase, wo ich noch ohne die endgültige Bindung an den Partner eben diese Wertschätzung dem Partner zeigen kann. Und wenn ich sehe, das klappt nicht, diese Bindung auch wieder lösen kann.
Natürlich ist das endgültige Zusammenleben nochmal was anderes. Denn dann werden die Berührungspunkte viel intensiver und auch die Reibungen aneinander. Letztlich muss ich diese Wertschätzung bereits als Kind in der Herkunftsfamilie erleben, dass ich diese Wertschätzung später in der neu gegründeten Familie auch leben kann. Das Familiensein beginnt also bereits als Kind in der Herkunftsfamilie. Und wenn die Kinder es dort nicht lernen, dann wird es für die einmal von den Kindern zu gründende Familie schlecht ausschauen.
Deswegen ist es einfach gut, an der Beziehung zum Partner und zu den Kindern zu arbeiten, trotz der Anforderungen im Beruf. Familientagungen besuchen, sich täglich als Ehepaar, vielleicht vor dem Zu-Bett-Gehen, etwas Zeit schenken, wo man einfach beisammensitzt, sich auch austauscht, wie es einem seelisch geht, wie es mit den Kindern geht. Bei Sorgen, die man ja häufig hat, tut es gut, wenn man, wie bei Schönstattfamilien üblich, die Gottesmutter bittet, uns bei der Aufgabe der Partnerschaft und der Kindererziehung zu unterstützen. Wir schenken uns ihr und bitten um ihren Beistand in unseren Aufgaben. Das gibt Vertrauen und damit etwas Ruhe und Gelassenheit in diesen Aufgaben.
Familie Grandi, ein wichtiger Punkt für Harmonie im Familienleben ist laut Lehre der katholischen Kirche auch, dass die Kinder sich bewusst werden, dass die Eltern ihnen das Leben geschenkt haben und dafür Dankbarkeit verdienen. Wie ist das aber heute, wenn Kinder von den Eltern hören, dass sie vielleicht nur deshalb entstanden sind, weil die Verhütung versagt hat?
Dann wird das mit der Dankbarkeit natürlich problematisch. Ein Kind, das den Eindruck hat, es sei von seinen Eltern gar nicht erwünscht gewesen und dies auch immer wieder spürt, wird gegenüber den Eltern kaum ein Gefühl der Dankbarkeit entwickeln. Ich weiß nicht, wie oft dies der Fall ist. Wir können uns aber vorstellen, dass das Kind, wenn es von der Mutter das erste Mal erspürt wird und von den Eltern nicht erwartet wurde, momentan abgelehnt wird, weil es halt in die Familienplanung nicht passt, aber dann im Laufe seines Wachsens im Mutterleib und nach der Geburt doch als Bereicherung erlebt wird und angenommen wird. Ein Beispiel dazu, das uns ein Seelsorger aus unserem Bekanntenkreis erzählt hat.
Es war ein Ehepaar, zwei Kinder, bereits 18 und 20 Jahre. Es flutschte alles in Familie und Beruf. Und sie sagen sich, nun sind wir aus dem Gröbsten mit den Kindern heraus. Und sie planen, wie sie ihr weiteres gemeinsames Leben gestalten werden. Mit Reisen, öfter mal ins Theater gehen und mehr gemeinsam unternehmen. Da meldet sich nochmals ein Kind an, Und dann kommt dieses Kind mit Down-Syndrom auf die Welt. Schreck, Bestürzung und Hadern mit Gott. Lieber Gott, was hast du uns da angetan? Aber schließlich stellen sie sich dieser Aufgabe und dieses Kind wird nochmals zu ihrer gemeinsamen Lebensaufgabe. Jahre später erwähnt die Frau im Gespräch mit dem Seelsorger: Ich glaube, unsere Ehe wäre ohne dieses Kind schal geworden. Wir hätten uns wahrscheinlich auseinandergelebt und wer weiß, ob wir heute noch zusammen wären.
Ein Kind ist immer ein Geschenk Gottes, eine Bereicherung unseres Lebens, eine Freude für die Eltern, auch wenn die dies oft nicht gleich sehen. Nach einer Statistik sind Ehepaare mit Kindern am Anfang ihrer Ehe und wenn die Kinder klein sind, zwar weniger zufrieden und glücklich als Ehepaare ohne Kinder. Mit zunehmendem Alter der Kinder dreht sich dieses Verhältnis aber um. Und die Zufriedenen und Glücklichen sind dann die Ehepaare mit Kindern.
Durch die Möglichkeit der Abtreibung bekommt das Wort Dankbarkeit heute ebenfalls einen gefährlichen Klang. Viele Eltern setzen ihre Kinder damit unter Druck, dass sie sich auch anders hätten entscheiden können. Wenn nicht einmal die Eltern dankbar für die Kinder sind, wie können denn dann Kinder dankbar sein für ihre Eltern?
Die Eltern sind die, die zuerst geben. Und wenn die Kinder von ihren Eltern nicht dieses unbedingte Angenommensein erleben, wie soll in ihnen eine Dankbarkeit gegenüber ihren Eltern entstehen?
Wofür sollen sie denn dankbar sein? Dafür, dass man ihnen vorhält, dass man sie eigentlich als kleiner Mensch im Mutterleib schon hätte ins Jenseits befördern können, dass man sie gnädigerweise angenommen hat? Wie kann bei solchen Worten eine Dankbarkeit entstehen? Eher Hassgefühl, mindestens Ablehnung oder Gleichgültigkeit. Ein Einfordern der Dankbarkeit wird kaum Dankbarkeit, eher das Gegenteil erzeugen.
Traditionellerweise wird von Kindern gegenüber Eltern Gehorsam verlangt und auch der Katechismus spricht in Nummer 2216 davon. Welche Rolle sollte Ihrer Meinung nach denn Gehorsam spielen im Verhältnis von Eltern und Kindern?
Da gibt es zuerst einmal die rechtliche Seite. Solange Kinder nicht volljährig sind, tragen die Eltern für deren Tun die Verantwortung und können von ihnen natürlich verlangen, dass sie so handeln, wie die Eltern dies für richtig halten, da die Eltern ja nun letztlich für dieses Tun gerade stehen müssen. Aber wie Sie schon sagen, geht es um das rechte Verhältnis von Gehorsam gegenüber den Eltern. Und dieses Einfordern des Gehorsams, nennen wir es mal so, wird nur funktionieren, wenn ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Kindern und Eltern vorhanden ist und dieses Vertrauensverhältnis auch im Ton zwischen Eltern und Kindern zum Ausdruck kommt und letztlich die Eltern so weit wie möglich, das hängt sicher auch mit dem Alter der Kinder zusammen, begründen, warum sie nun dieses oder jenes vom Kind einfordern.
Eltern sollten aber schon frühzeitig dazu übergehen, ihre Wünsche gegenüber den Kindern in eine Bitte zu kleiden. Dadurch hat das Kind auch das Gefühl, dass es bei der Ausführung der Bitte selbst mitentschieden hat. Somit bei dieser Ausführung auch sein eigener Wille mit berücksichtigt wurde und damit seine Persönlichkeit respektiert wurde. Ich denke da an einen kleinen Jungen, er hat sich vorgenommen, heute Nachmittag räume ich ganz allein und freiwillig mein Zimmer auf. Und dann beim Mittagessen sagt dann die Mama: Aber gell, dein Zimmer musst heute auch noch aufräumen, es wird jetzt Zeit. Und dann war für dieses Kind die Freude weg und er hat wieder gebockt und es gab die üblichen Probleme. Die Motivation ist durch dieses Du musst und den Ton der Mama kaputt gemacht worden.
Und dann, wenn Sie mit Ihren Kindern über etwas diskutieren, immer keine große Diskussion anzetteln. Frühzeitig sagen Sie dem Kind, was Sie von dem Kind wünschen, damit das Kind sich damit auseinandersetzen kann, damit es Zeit hat, sich darauf einzustellen. Und dann, ohne ein großes Theater, wenn es soweit ist, das Kind bitten, dies zu tun. Großeltern haben uns folgende Geschichte, kleine Geschichte mal erzählt. Ihre kleine Enkelin, 9 Jahre, ist übers Wochenende bei ihnen zu Besuch. Am Sonntag früh verkündet sie, sie geht nicht mit in die Kirche. Frage, warum denn nicht? Antwort, ich will nicht. Aber die Großeltern diskutieren mit der Kleinen nicht weiter. Eine halbe Stunde später fragt die Oma, was ziehst du denn in die Kirche an? Zuerst, ich gehe doch nicht mit. Darüber reden wir jetzt nicht, sondern was ziehst du an? Und nach einigem Hin und Her hat sich das Kleine für ein bestimmtes Kleid entschieden und ist angezogen. Und 10 Minuten später sitzen alle im Auto und fahren in die Kirche. Warum ging das? Sie war in die Entscheidung dadurch eingebunden, dass sie entschieden hat, was sie anzieht. Sie hat also auch mitentschieden und dann ging es. Und dann noch ein Rat. Bitte mit Bitte gegenüber den Kindern arbeiten. Nicht du musst, sondern könntest du bitte. Könntest du bitte mitentscheiden? Möglichst nicht befehlen. Die Frage ist hier natürlich auch, warum will das Kind in dem Alter mit 9 Jahren nicht in die Kirche? Möglicherweise ist es im Elternhaus nicht üblich, am Sonntag regelmäßig in die Kirche zu gehen. Wir meinen, wenn das Kind dies nun ernstlich verweigert, nützt es nichts, das Kind zu zwingen. Dadurch wird der Widerstand gegen die Kirche nur größer. Dadurch wird die Bindung an die Großeltern gestört und ein Klima des Wohlwollens wird nicht gefördert. Eine Bindung kann sich nur in einem Klima der Freiheit entwickeln. Hier gilt es also, bei Auseinandersetzungen klug abzuwägen.
Vielen Dank, Herr Grandi. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir unterhalten uns heute bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol über unser Verhalten als Christ gegenüber unseren Familienmitgliedern und unseren Umgang mit Konflikten. Im Katechismus sind dies die Nummern 2214 bis 2231, die wir heute besprechen. Zu Gast ist diesmal kein Priester, sondern ein Ehepaar, das ganz konkret auch aus den eigenen Erfahrungen mit dem Zusammenleben berichten kann. Wir sprechen mit Maria und Josef Grandi, Mitgliedern der Schönstadtbewegung aus Rehling. Sie hören die Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, heute mit Ehepaar Grandi, die uns über das Familienleben und den Umgang zwischen Eltern und Kindern erzählen. Wir haben vor der Musikpause schon darüber gesprochen, wie es um den Gehorsam der Kinder gegenüber den Eltern stehen sollte, was es mit der Dankbarkeit der natürlichen Zuneigung zwischen Eltern und Kinder auf sich hat und warum dieses Verhältnis heute so oft gestört ist. Nun geht es auch darum, die Kinder zum Erwachsenwerden zu führen, den Kindern zu helfen, ein eigenes Leben zu leben. Familie Grandi, in Katechismus Nummer 2217 heißt es, die Pflicht, den Eltern zu gehorchen, hört mit der Volljährigkeit der Kinder auf, doch schulden sie ihnen Achtung für immer. Was ist denn damit gemeint? Können Sie uns dies anhand einiger Beispiele erklären?
Wenn ich meinen Eltern im Alter keine Achtung entgegenbringe, werde ich sie selbst im Alter von den eigenen Kindern nicht erwarten können.
Vielleicht kennen Sie diese kleine Geschichte von dem Jungen, der einen Holznapf für seinen Vater schnitzt. Es geht Folgendes daraus vor. Die Familie sitzt beim Mittagessen und der alte Großvater sitzt auch dabei, aber er ist nun schon relativ zittrig. Und da passiert es ihm, dass ihm seine Keramikschüssel runterfällt und zerbricht. Und da sagt der Vater, gut, dann geben wir dir einen Holzschüssel, da kann nichts mehr passieren, wenn die runterfällt. Aber er ist auch zittrig und verschüttet immer wieder. Und dann meint der Vater, lieber Großvater, wir setzen dich am besten auf die Seite, da kannst du dann alleine essen. Einige paar Tage später sieht der Vater seinen kleinen Junge bei einer Schnitzarbeit und da fragt er ihn, was machst du denn da eigentlich? Er sagte, ich schnitze für dich einen Holznapf, wenn du einmal älter bist, damit du auch sowas hast wie der Großvater. Was geht daraus hervor? Die Kinder lernen sehr aus dem, was sie von den Eltern sehen. Und wenn sie bei den Eltern nicht diese Achtung sehen, dann werden sie den Eltern auch diese Achtung nicht gegenüber an den Tag legen, wenn sie einmal älter sind.
Die Pflicht zur Fürsorge in Alter, Krankheit und Not ist in unserem Sozialstaat heute heftig umstritten. Was muss eigentlich der Einzelne tragen und was die Gemeinschaft aller Bürger?
Unsere Gesellschaft, zumindest wird das immer noch so publiziert, versteht sich als Solidargemeinschaft. Das heißt, jeder bringt nach seinen Möglichkeiten seine Kraft und Fähigkeiten auch für die Gemeinschaft ein. Das ist zwar meines Wissens nirgends konkret festgeschrieben, es gibt aber indirekt zwei Stellen, in denen auf diese Solidarität hingewiesen wird. Einmal im Grundgesetz, Artikel 14 Absatz 2, da heißt es, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Und dann noch, wir sind hier in Bayern, auch im Artikel 117 der Bayerischen Verfassung, da steht drin, der ungestörte Genuss der Freiheit für jedermann hängt davon ab, dass alle ihre Treuepflicht gegenüber dem Volk und Verfassung, Staat und Gesetzen erfüllen und dass sie ihre körperlichen und geistigen Kräfte so betätigen, wie es das Wohl der Gemeinschaft erfordert. Diese Aufforderung an jeden Einzelnen, solidarisch zu handeln, ist in den obigen Paragraphen natürlich sehr allgemein gehalten und hat vor allem den Charakter, es so zu tun, also Aufforderungscharakter. Denn befehlen lässt sich die Solidarität nicht. Und trotzdem sind wir Menschen darauf angewiesen, denn ohne dieses solidarische Handeln funktioniert die Gesellschaft nicht. Und nun konkret zu Ihrer Frage nach der Fürsorge im Alter, Krankheit und Not. Diese Fürsorge hier vor allem für die alten Eltern in Alter, Krankheit und Not hat auch ihre Grenzen durch die räumliche Trennung von Eltern und Großeltern. Denn durch die Tatsache, dass man eine Arbeitsstelle oft nicht in der Nähe des ursprünglichen elterlichen Wohnsitzes findet, ist diese Fürsorge und Hilfe schon einmal eingeschränkt.
Es ist auch heute immer weniger üblich, dass sich ein Ehepartner in Vollzeit um die eigene Familie kümmert, weil beide berufstätig sind. Wie soll dann dies für die Großfamilie möglich sein? Also die alten Eltern, da beide Elternteile berufstätig sind. Wie weit dies nun notwendig ist, ist eine andere Frage. Dann durch die Ein- und Zweikindfamilien sind auch immer weniger Kinder da, die sich diese Aufgabe der Betreuung der alten Eltern teilen können. Dann nimmt das Alter der Menschen bei uns zu. Also die alten Menschen leben länger. Das kann längere Betreuung bedeuten. Außerdem ist es so, dass die Zahl der Menschen, die sich im Alter wegen Demenz etc. selbst nicht mehr versorgen können, zunimmt. Also Menschen, deren Betreuung zusätzliche Kenntnisse erfordert, nimmt zu. Und wir haben auch den Eindruck, dass die Bereitschaft zur Betreuung der alten Eltern immer geringer wird. Letztlich geht es aber um die Frage, wie menschenwürdig diese Betreuung ist. Dazu gehört auch, dass eine noch so gut geführte Altersresidenz die gewohnte Umgebung in der Familie nicht ersetzen kann.
Wir haben das bei einer Familie oder von einer Familie mal gehört. Da war es so, dass der Vater, der alte Vater, bei einem der Kinder gewohnt hat. Und die anderen haben sich dann halt abgewechselt und den Vater mal 14 Tage oder 4 Wochen zu sich geholt, damit die andere Familie etwas entlastet wird. Bei einer Familie war das allerdings dann so, oder bei einem der Kinder war das dann so, dass der Vater dann in ein betreutes Wohnen vorübergehend untergebracht worden ist. Sie haben den Vater regelmäßig jeden Tag besucht. Aber als er dann wieder hier Abschied genommen hat von dieser vorübergehenden Altersresidenz, wenn wir das so mal sagen wollen, dann hat er gesagt, aber hier möchte ich nicht mehr her. Letztlich wäre somit in den meisten Fällen die Betreuung im Alter durch die Familie besser, weil auch menschlichere Betreuung, weil sie auf gewachsenen Beziehungen fußt. Dazu kommt, dass auch alte Menschen oft noch einen Beitrag in ihrer gewohnten Umgebung leisten können und sich dadurch wertvoll fühlen. Wir haben von einer anderen Familie gehört, da hat die Großmutter, das war in einer Bauersfamilie, die hat im Oberstock gewohnt und da waren auch die Kinder untergebracht. Und was hat sie gemacht? Die konnte nicht mehr runter, die konnte nicht mehr laufen richtig. Ja. Aber die saß bei den kleinen Kindern und immer wenn irgendwas halt nicht gestimmt hat, dann hat sie ihren Stock genommen und hat auf den Boden geklopft und dann haben unten die gehört, Achtung, da müssen wir raufgehen und nachschauen, was los ist. So hat auch die sich noch wertvoll gefühlt, indem sie hier ihren Beitrag eingebracht hat, indem sie auf ihre Enkel aufgepasst hat. Aber wenn der Wille oder die Möglichkeit fehlt dazu, dann muss wohl der Staat diese Aufgabe übernehmen. Dass dies für die nachwachsende Generation eine finanzielle Mehrbelastung bedeutet, das wird oft übersehen. Wenn aber die nachwachsende Generation sich nicht um die alten Menschen persönlich kümmern kann oder will, dann wird diese Gesellschaft kalt und inhuman mit all den negativen Auswirkungen, die wir ja heute sehen, wie Sterbehilfe und dergleichen. Jeder sollte sich selbst ehrlich prüfen, was er selbst kann und was er abgeben muss, weil er mit seinen Kräften am Ende ist. Früher, wir haben das selbst erlebt, vor allem auf dem Land war der Drei-Generationen-Haushalt noch weit verbreitet. Also Großeltern, Eltern und Kinder unter einem Dach oder zumindest in einer Gemeinschaft. Auf großen Höfen gab es für die alten Eltern auch ein Austragshaus, aber sie waren in die Gemeinschaft noch mit eingebunden. Mit all seinen Vorteilen, aber natürlich, das muss man zugestehen, auch mit Problemen. Man hat sich gegenseitig geholfen, wie wir das vorher an dem Beispiel geschildert haben, aber man ist sich auch manchmal auf die Nerven gegangen. Also es war auch nicht eitel Sonnenschein. Aber man hat miteinander gelebt. Es war ein menschliches Miteinander. Es war eine menschliche Beziehung da. Wenn die alten Menschen aber abgeschoben werden, dann entsteht Kälte und Kälte fördert keine Solidarität.
Im Katechismus in Nummer 2219 steht auch die Beziehung zwischen den Geschwistern. Näher geht der Katechismus aber nicht auf diese besondere Beziehung ein. Wie sollten denn Ihrer Ansicht nach Geschwister richtig miteinander umgehen?
Unter Geschwistern gibt es auf der einen Seite eine ganz natürliche Rivalität, aber es gibt auch den Zusammenhalt zwischen ihnen. Dies hängt auch vom Temperament der Geschwister wie von der Struktur der Familie ab. In einer Familie, in der schon früh die Geschwister mithelfen mussten und die einen für die anderen Verantwortung übernehmen mussten, wird dies anders sein als in einer Familie, in der dieses Verantwortung übernehmen nicht so gefordert war. Wenn dann so eine älteste Schwester, die oft diese Mutterrolle übernehmen musste, dies auch noch bei ihren erwachsenen Geschwistern macht, dann wird dies natürlich entsprechende Gegenreaktionen geben. Auch hier gilt, das Verhältnis muss von Ehrfurcht und Respekt getragen sein. Kurzum, es muss ein brüderliches, schwesterliches Verhältnis sein.
Vielen Dank an Sie, Maria und Josef Grandi, für Ihren Vortrag heute in der Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Unser Thema war, wie verhalte ich mich als Christ gegenüber meinen Familienmitgliedern und was tue ich bei Konflikten? Im Katechismus Nummer 2214 bis 2231 wird eher abstrakt über den Gehorsam der Kinder gegenüber den Eltern und die Erziehungspflicht der Eltern gesprochen. Deshalb war es uns wichtig, heute in dieser Sendung auch viele praktische Beispiele zu hören, wie katholische Familien ihren Alltag gestalten. Josef und Maria Grandi sind Mitglieder der Schönstattbewegung aus Rehling und haben sich schon 1984 an eine Schönstatt-Familiengruppe angeschlossen. 1993 bis 2002 waren sie auch verantwortliche Familie für die Schönstatt-Familienbewegung in der Diözese Augsburg. Ein herzliches Vergelt's Gott beiden, dass sie sich die Zeit genommen haben, uns heute einen Einblick in das konkrete christliche Familienleben zu geben. Wenn Ihnen die heutige Sendung gefallen hat, liebe Hörer, dann können Sie davon natürlich kostenlos eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst in Immenstadt. Die Telefonnummer ist 08323 96 75 120. Wenn Sie uns in Südtirol, in der Schweiz, Österreich, Luxemburg oder Liechtenstein zuhören, dann wählen Sie 0049 vor, dann geht es weiter mit 83239675120. Auch im Internet können Sie die Sendung anhören und herunterladen auf www.horeb.org in unserem Podcast- und Download-Angebot. Mein Name ist Monika Bargett. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.